Deutschlandfunk. Der Tag.
Der Damm wird weggespült. Wir bringen Menschen in Sicherheit, die sich flussabwärts befinden. Wasser fließt unkontrolliert den Fluss hinunter. So etwas hat es zuvor noch nie gegeben.
Der Dammbruch im Süden der Ukraine beschäftigt uns schon seit heute Morgen. Präsident Zelensky spricht in Kiew von einem Terrorakt Russlands. Moskau widerspricht aber und macht die ukrainische Armee verantwortlich für die Zerstörung. Mit Florian Kellermann aus unserem Ukraine-Team tragen wir gleich zusammen, was wir wissen und was wir einschätzen können. Und wir schauen uns heute genauer an, warum viele Grüne ihre Spitzenleute jetzt auffordern, die Pläne für eine europäische Asylreform zu stoppen.
Wenn wir uns als Menschenrechtspartei verstehen, dann müssen wir jetzt klar machen, was das für uns bedeutet.
Grüne gegen Grüne. Auch das ein Thema an diesem 6. Juni 2023, der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Jasper Bachenberg. Massive Kriegsverbrechen russischer Soldaten in der Ukraine. Eine Kriegführung, die zivile Ziele bewusst unter Beschuss nimmt. Städte, Dörfer, Krankenhäuser, Schulen, Kraftwerke. Für den Bundeskanzler ist die Sache klar, den riesigen Staudamm von Kachowka im besetzten Süden der Ukraine zu zerstören. Das passt für Olaf Scholz in ein Muster.
Und deshalb ist das etwas, das eine neue Dimension hat, aber zu dem der Art und Weise passt, wie Putin diesen Krieg führt.
Florian Kellermann ist unser Russland-Korrespondent und er gehört auch zu unserem Ukraine-Team. Florian, 15 Uhr und 2 Minuten haben wir exakt. Bring uns auf den Stand der Dinge. Was wissen wir inzwischen darüber, wie sich diese Katastrophe am Staudamm im Süden der Ukraine abgespielt hat?
Was wir wissen ist, dass dieser Staudamm weitgehend zerstört ist. Zumindest legen das die Bilder nahe, die wir davon sehen. Und da sehen wir eben, dass wenn man die ganze Breite des Staudamms nimmt, dass vielleicht noch 30% unbeschädigt sind. Und über den Rest schwappt das Wasser hinweg. Ein bisschen die Frage ist, wie sieht es darunter aus? Und wenn ich es richtig verstanden habe, sind sich da die Ingenieure auch nicht ganz im Klaren darüber, wie tief dann der Riss ist, der da in diesen Staudamm hineingeht und ob er möglicherweise komplett zerstört ist, also das ganze Wasser, das da aufgestaut ist, abfließt Richtung Südwesten, den Dnjepr hinunter. Und da ist der Stand so, dass mittlerweile auf der ganzen Länge das Hochwasser angekommen ist. Städte, Dörfer sind überflutet bereits. Zunächst mal haben wir die Bilder aus Nowakachowka selber gesehen. Auch in Cherson, der größten Stadt, die da noch liegt am Dnjepr südlich, ist das Wasser angekommen. Allerdings hat die Stadt in gewisser Weise Glück, insofern als dort nur gewisse wenige Stadtteile unter dem Niveau sich befinden, auf das das Wasser steigen kann. Das heißt also, dort können sich die Menschen in Sicherheit bringen. Evakuierung läuft in der Ukraine schon seit vielen Stunden, schon seit dem Morgen eigentlich. Zunächst mal privat wurden die Menschen aufgefordert, aber dann auch mit Bussen aus ihren Dörfern gebracht nach Cherson. Und von dort gibt's dann Sonderzüge in andere Städte der Ukraine. Ein bisschen anders sieht die Sache wahrscheinlich auf der anderen Seite des Dnjepr aus. Wir haben jetzt über die westliche Seite gesprochen, die unter ukrainischer Kontrolle ist. Die östliche Seite ist dort im Süden der Ukraine von Russland besetzt. Und da wissen wir viel weniger, weil auch die Berichterstattung viel intransparenter ist und auch viel weniger Nachrichten von dort kommen. Und weil dort offenbar das Ganze auch sehr, sehr lange bewusst oder unbewusst unterschätzt worden ist, jedenfalls klein geredet worden ist und die Evakuierung auch viel später begonnen hat. Und das, obwohl die östliche Seite stärker betroffen ist, weil dort das Ufer tiefer liegt als auf der westlichen Seite. Das heißt, dort sind die Folgen sehr viel schlimmer, wahrscheinlich, aber man weiß eben oder wir wissen darüber sehr wenig.
Kann man denn ungefähr einschätzen, lässt sich ungefähr einschätzen, wie groß die betroffene Region ist, wie viele Menschen insgesamt davon betroffen sind oder davon betroffen sein werden, wenn wir in die nächsten Stunden gucken und die nächsten Tage?
Es ist eine Zahl von bis zu 80.000 Menschen genannt worden. Wahrscheinlich auch deshalb so ungenau, weil man nicht genau weiß, wie sich das Wasser verhält. Klar, dass es abfließt, ist klar nach Süden und Südwesten. Aber wo es dann genau hinkommt, kann man nicht so hundertprozentig vorhersehen. Aber das ist so die Zahl der Menschen, die betroffen werden können zumindest. Mhm. Aber im Moment sind die Zahlen, die man so hört, wo es tatsächlich verbrieft ist, deutlich niedriger. Also die Ukraine sagt, man habe bisher 1000 Menschen evakuiert. Das sind die Zahlen, die man aber sonst auch nicht weiter überprüfen kann.
Man muss sich das ja vielleicht nochmal vor Augen führen. Das Bauwerk, habe ich gelesen, war 30 Meter hoch, 3,2 Kilometer lang. Solche Dimensionen hat dieser Damm gebaut zu sowjetischer Zeit. Und davon ist praktisch nichts mehr übrig, ebenso wenig wie von dem Wasserwerk in Kachowka, das da angrenzte. Du hast es schon angesprochen, das ist auch ein neuralgischer Ort, ein neuralgischer Punkt am Fluss Dnipro, weil sich da ja im Moment die Armee der Ukraine und die Armee Russlands gegenüberstehen, oder?
Ja, genau. Auf der westlichen Seite steht die ukrainische Armee. Sie hat dieses Gebiet ja zurückerobert, hat es befreien können im Ende des vergangenen Jahres, im November. Die Russen haben sich dort nicht halten können auf der Seite des Flusses, sind dort immer wieder beschossen worden und mussten sich dann zurückziehen, auch aus Cherson zurückziehen. Und das war einer der großen Erfolge im vergangenen Jahr für die Ukraine. Aber im Osten, im Süden, im Südosten, das ist weiter russisch besetzt. Da gibt es dann auch eine Linie, eine ja von West nach Osten verlaufende Linie, wo dann im Norden die Ukrainer stehen, im Süden die russische Armee. Und dort ist ja der Punkt, wo man erwarten kann, dass die Ukraine ihre Gegenoffensive starten wird, von der so lange die Rede ist. Dass sie also dort von Norden nach Süden vorstößt, die russischen Besatzer von dort vertreibt, um dann auch zum Asowschen Meer durchzukommen und die Verbindung zwischen Russland und der Krim abzuschneiden, die Verbindung über das Festland, was ein großer Schlag wäre für die russische Armee, für die Versorgungswege der russischen Armee. Das heißt, das ist also ein wirklich neuralgischer Punkt. Und das ist ja auch der Grund, warum man vermuten kann, dass Russland diesen Damm gesprengt haben könnte, um eben diese erwartete Offensive der Ukrainer zu behindern. Denn wenn dort Gebiete überschwemmt sind, ist es eben viel schwerer, beziehungsweise teilweise dann auch unmöglich, irgendwie mit Fahrzeugen, ganz zu schweigen von Panzern, vorwärts zu kommen.
Das ist ja auch das, was man aus Kiew hört. Dort macht nicht nur der Präsident, sondern viele andere machen Russland verantwortlich für diese Entwicklung, für die Zerstörung des Damms und die Folgen. Jetzt, was sagt denn Moskau?
Ja, die Version aus Moskau ist jetzt, die Ukraine habe den Damm beschossen mit einem Mehrfachraketenwerfer und eine Rakete sei dort eingeschlagen und habe den Damm zerstört oder schwer beschädigt. Wobei interessant ist, dass die erste Meldung, die über russische Ticker lief, also von der russischen Nachrichtenagentur Interfax ausgegeben wurde, kurz vor 7 Uhr Moskauer Zeit, erstens sehr spät kam. Also zu dem Zeitpunkt wusste ich schon, dass das passiert ist und habe auch schon Quellen studiert im Internet. Und zweitens, dass in dieser Meldung auch drin stand, dass es keinen Beschuss gegeben habe. Dass es eine andere Ursache geben musste. Und erst später kam dann die Erklärung, allerdings nur ein paar Minuten später, nee, das war ein ukrainischer Beschuss. Ja, also das ist die russische Version. Die offizielle ukrainische ist jetzt, Russland ist daran schuld, hat die Verantwortung dafür, wobei dann noch die Frage ist, hat Russland das absichtlich gemacht, also intentional jetzt, heute oder in der Nacht, Sprengladungen, die da vorher angebracht waren, zum Beispiel in diesem Kraftwerk, das du erwähnt hast, in diesem Wasserkraftwerk, das in dem Damm sich befunden hat und jetzt komplett zerstört ist. Ja, oder ist Russland irgendwie unvorsichtig mit dem Ganzen umgegangen, hat zu viel Wasser aufstauen lassen? Auch diese Theorie oder diese Vermutung gibt es. Auch von ukrainischer Seite habe ich diese Vermutung gehört. Und Russland hat es eben darauf ankommen lassen oder hat sich fahrlässig verhalten und dadurch einen Schaden an dem Damm verursacht, ohne das jetzt genau heute so beabsichtigt zu haben. Letzteres, ja, wird dann ein bisschen damit belegt, dass ja in Russland oder auf der russischen Seite auch komplettes Chaos ausgebrochen ist. Also es ist davon die Rede, dass die russischen Soldaten zum Beispiel überhaupt nicht vorgewarnt wurden, die da stationiert sind, dass sie sich auf die Bäume haben flüchten müssen, um sich vor den Wassermassen zu retten. Ja, es ist jetzt kein Beleg, natürlich kein Beweis, aber es ist auch ein wichtiges Detail.
Mhm. Da sind also viele Fragen noch offen. Mal sehen, wie viele davon überhaupt geklärt werden können. Aber für dich, für den Augenblick, scheint dir plausibler die Annahme, dass am Ende Russland verantwortlich ist und das bewusst so gesteuert hat oder bewusst in Kauf genommen hat.
Ja, also für mich ist das eigentlich die einzige Erklärung, also dass die Ukraine völlig sinnlos ihr eigenes Land derart zerstört, das kann man sich kaum vorstellen. Das wäre auch wahnwitzig. Ich meine, das hat furchtbare Auswirkungen über Jahre hinweg, was da passiert ist. Wir wissen jetzt noch nicht und hoffen natürlich weiterhin, dass das nicht passiert, dass Menschen zu Schaden kommen. Davon gibt es bisher keine Meldungen. Sie kommen hoffentlich auch nicht. Aber selbst wenn das alles, insofern wenn alle gerettet werden, selbst dann ist das eine enorme ökologische und wirtschaftliche Katastrophe, was da passiert ist.
Lass uns einen Blick noch, ich glaube, 150 Kilometer weiter nordöstlich werfen. Da steht das Atomkraftwerk Saporischschja auch unter Kontrolle der russischen Besatzer. Den ganzen Tag über wurde natürlich gefragt, besteht eine Gefahr für diese gefährliche Anlage in diesem Zusammenhang? Jedenfalls, was ist da im Moment der Zwischenstand?
Ja, genau. Also durch den Staudamm gibt es dann weiter nördlich dieses Wasserreservoir direkt neben dem Atomkraftwerk. Und das Wasser aus diesem Reservoir wird auch dafür verwendet, um das Atomkraftwerk zu kühlen. Allerdings sagen nun eigentlich alle Expertinnen und Experten, auch ukrainische, auch zum Beispiel der Chef des ukrainischen Atomunternehmens Energoatom, dass es im Moment keine Gefahr gibt für das Atomkraftwerk, weil das Wasser, das es sich in dem Atomkraftwerk befindet, im Moment ausreicht für die Kühlung. Einfach deshalb, weil die Reaktoren alle heruntergefahren sind. Also seit das passiert ist im vergangenen Herbst, seit das Atomkraftwerk abgeschaltet worden ist, wurde das Wasser dort auch nicht mehr ausgetauscht, musste nicht mehr ausgetauscht werden, weil es kaum verdampft. Wenn allerdings das Atomkraftwerk wieder hochgefahren werden sollte, so seine Aussage des Direktors von Energoatom, dann müsste alle ungefähr anderthalb Monate frisches Wasser zugeführt werden. Und das würde jetzt fehlen, dadurch, dass dieses Reservoir auch mit abfließt.
Zum Schluss, Florian, würde ich noch mal ganz zurückkommen auf die militärische Situation. Du hast geschildert, wie sich die beiden Armeen da, die russischen Besatzer und die ukrainischen Verteidiger, gegenüberstehen an den Ufern des Dnipro. Es wird ja auch gefragt heute, und die Ukraine sagt auch, glaube ich, etwas dazu. Hat das Folgen für die Pläne der Ukraine, in diesen Wochen, in diesen Monaten damit zu beginnen, möglichst weitere Gebiete zurückzuerobern? Wie schätzt du das ein?
Man kann es vermuten. Das Problem ist, dass wir nicht wissen, wie diese Pläne aussehen. Die Ukraine hält sich da sehr bedeckt. Sie hat ja auch am Wochenende extra so ein Video, das Verteidigungsministerium veröffentlicht, wo Soldaten den Finger auf den Mund legen, und so, um allen zu signalisieren, selbst wenn ihr was wisst, sagt's nicht. Aber ist es bekannt, dass ukrainische Soldaten trainiert haben, auch die Übersetzung über Flüsse? Klar, über den Dnieper zu kommen, ist wirklich eine große Aufgabe. Aber es ist nicht unmöglich. Und außerdem, dass die Ukraine versuchen wird, das Gebiet Saporischschja zu befreien, das ist eigentlich ganz klar. Und dieses Gebiet ist jetzt eben betroffen von dieser Flut. Insofern hat es sicher Auswirkungen auf die geplanten Offensivoperationen und macht sie schwieriger.
Ist der Begriff handzahm zu hart? Bisher jedenfalls hat die grüne Parteibasis gelegentlich zwar gemurrt, aber nie so richtig revoltiert, auch wenn die Politik der Ampelregierung ab und zu mal der eigenen reinen Lehre widersprach, zum Beispiel bei den Laufzeiten für Atomkraftwerke. Jetzt aber ist doch so etwas wie ein Aufstand in der Partei spürbar. Hunderte von Mitgliedern fordern die eigenen Spitzenleute in einem Brief auf, die Pläne für neue Asylregeln in der Europäischen Union zu stoppen. Die werden übermorgen in Brüssel beraten. Bei einem Treffen der Innenministerinnen und Innenminister für die Bundesregierung wird also Nancy Faeser dabei sein, die Sozialdemokratin. In der Leitung in unserem Hauptstadtstudio ist jetzt Gudula Geuter, die dort unter anderem die Entwicklung bei den Grünen immer besonders im Blick hat. Grüß dich, Gudula.
Grüß dich.
Welche Stoßrichtung hat dieser Brief aus den Reihen der Parteimitglieder?
Ich sage erst mal einen Satz zum Verfahrensstand, was auf EU-Ebene da jetzt eigentlich gerade passiert. Es gibt ja seit Jahren Bemühungen, einen neuen Asylkompromiss, ein neues Asylregelwerk zu finden. Und da hat vor einiger Zeit die Kommission einen Vorschlag vorgelegt. Da hat das Parlament schon Stellung genommen. Und jetzt geht es dazu, dass der Rat, das heißt also die Mitgliedstaaten, seine Position festmacht. Da hat es schon eine Weile auch Verhandlungen gegeben. Und am Donnerstag soll es, wenn es denn dazu kommt, zum Schwur kommen. Und es gibt eine geeinte Position der Bundesregierung. Das heißt, es ist klar, wo die Bundesregierung noch verhandeln will. Und es ist aber auch klar, was sie mitmacht. Und die Stoßrichtung, danach hast du gefragt, lange Vorrede, die Stoßrichtung dieses Briefes ist zu sagen, macht das nicht mit, auch wenn wir wissen, dass das diesen Asylkompromiss kosten würde, wenn es auf Deutschlands Stimme ankommt, in Klammern. Es geht um es braucht eine Mehrheit der Staaten, das heißt, Deutschland könnte auch überstimmt werden. Aber die Zielrichtung ist zu sagen, macht das nicht mit. Ich lese mal vor aus diesem Brief, das Scheitern dieser Verhandlungen, das auch an einer Ablehnung deutscher Forderungen durch die Außengrenzstaaten zu liegen scheint, darf kein Anlass zur Kapitulation sein. Im Gegenteil, es ist Zeit, sich mit der Bundesregierung auf einen neuen Weg zu einigen und ihn auf europäischer Ebene voranzutreiben.
Ich zitiere auch noch mal was, um das zu ergänzen, was du gesagt hast, aus dem Ende dieses Briefes, der ungefähr anderthalb DIN A4 Seiten umfasst. Da steht, wir bitten euch, neue Wege zu gehen und den Pfad zur Zustimmung der Asylverfahrensverordnung zu verlassen. Tretet für eine Reform ein, die die Situation verbessert und verhindert, dass der aktuelle Angriff auf das Asylrecht in Brüssel erfolgreich ist. Also mit anderen Worten, was die wollen, die diesen Brief unterzeichnet haben, ist jetzt vor den Verhandlungen noch zu erreichen, dass die Bundesregierung oder das sagen wir die Grünen Spitzenleute Einfluss nehmen mit dem Ziel, dass die Bundesregierung das verhindert, was da möglicherweise beschlossen werden soll.
Genau, und zwar damit eben auch in Kauf zu nehmen, dass dieser gesamte Kompromiss scheitert, weil sie eben sagen, das ist keine Verbesserung gegenüber dem Status quo. Mhm.
Dann lass uns zu den Punkten kommen, an denen sich die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner denn besonders stören, die da unterschrieben haben.
Ich lese hier nochmal vor. Wir können dann ja gleich vielleicht auf die einzelnen Punkte nochmal eingehen. Die Ausweitung sicherer Drittstaaten, schlechterer Rechtsschutz, verpflichtende Grenzverfahren in Haftlagern und eine massive Verschärfung des gescheiterten Dublin-Systems sind nur einige der Rechtsverschärfungen, die in der vorgeschlagenen Reform des Asylsystems angelegt sind. Und dann kommt eben nochmal zu dieser Frage der Haftlager. Mitgliedstaaten werden teilweise zur Inhaftierung von Schutzsuchenden verpflichtet und erhalten zusätzlich massive Möglichkeiten zur Asylrechtsverschärfung auf nationaler Ebene. Also eine ganze Liste von Kritikpunkten. Das sind aber die Punkte, die auch eine große Reihe von Anwälten kritisiert hat. Es sind auch im Wesentlichen die Punkte, die jetzt kürzlich auch Prominente in einem offenen Brief kritisiert haben. Also das sind die neuralgischen Punkte.
Dann lass uns ein paar dieser neuralgischen Punkte mal ein bisschen genauer angucken, weil das war ja jetzt eine quasi summarische Auflistung und Liste. Ich weiß von dir, dass du den ersten Punkt, der genannt ist, auch immer für einen besonders wichtigen Punkt in dieser ganzen Debatte hältst. Das Stichwort lautet Ausweitung sicherer Drittstaaten. Warum ist das ein neuralgischer Punkt und warum ist das auch für die, die unterzeichnet haben, so ein kritischer Punkt?
Um das nochmal deutlich zu machen, können wir in die deutsche Asylrechtsgeschichte gucken, die jüngere, nämlich den Asylkompromiss Anfang der 90er Jahre. Da wurde dieses Prinzip der sicheren Drittstaaten ins Grundgesetz geschrieben. Das heißt, wer durch einen sicheren Drittstaat reist, der kann ja da Schutz beantragen und ist nicht darauf angewiesen, gerade in Deutschland Schutz zu finden. Dieses Prinzip führt dazu, dass das eigentliche Asylrecht nach dem Grundgesetz praktisch nicht mehr angewendet wird. Ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht. Ich habe im Kopf 0,2% der Fälle sind wirklich Asyl nach dem Grundgesetz, weil Deutschland von sicheren Drittstaaten umzingelt ist. Das ist bei der EU nicht ganz so. Aber gleichzeitig wird die Definition dessen, was ein sicherer Drittstaat ist, auch relativ niedrig angesetzt in diesen Papieren, die es da gibt. Zum Beispiel ist es nicht nötig, dass ein Staat die Genfer Flüchtlingskonvention gezeichnet hat, um von der EU zu einem solchen sicheren Drittstaat erklärt zu werden. Es reicht, dass im Wesentlichen die Grundsätze der Genfer Flüchtlingskonvention eingehalten werden. Das ist wichtig, weil die Türkei die GfK nicht gezeichnet hat. Es steht da außerdem drin, dass wenn Staaten in Teilgebieten nicht sicher sind, dass das nicht daran hindert, den ganzen Staat erstmal als sicheren Drittstaat zu erklären und dann einzelne Teilgebiete auszunehmen und so weiter. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass auf dem Weg nach Europa Leute durch einen sicheren Drittstaat gekommen sind, ist auch bei solchen Leuten relativ groß, die eigentlich sonst gute Anerkennungschancen hätten, weil sie aus Staaten kommen mit einer hohen Anerkennungsquote, Syrien, Afghanistan etc. Deswegen ist das so wichtig und wie das sich auswirkt, das ist noch nicht ganz klar. Das kann sich möglicherweise schon an der EU-Außengrenze auswirken. Es kann sich auch dadurch auswirken, dass später in Verfahren, die dann in den Einzelstaaten geführt werden, auch nochmal dieses Prinzip des sicheren Herkunftslandes gegenüber Europa angewendet wird.
Ich greife einen weiteren Punkt heraus aus der langen Liste der aus Sicht der Unterzeichnenden eben besonders kritikwürdigen Pläne. Das Stichwort da, verpflichtende Grenzverfahren in Haftlagern, so steht es jetzt da. Auch ein zentraler Punkt bei den Reformen, über die gerade debattiert und am Donnerstag beraten wird, oder?
Das Stichwort Haftlager ist eine Übersetzung in die Realität, wenn man so will. Es gibt Leute wie zum Beispiel heute Morgen Stefan Thome, der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, die sagen, na ja, das müssen wir eben verhindern, dass das haftähnliche Zustände werden. Aber es ist relativ wahrscheinlich und hinter all solchen Überlegungen, wird das jetzt Haft oder nicht und wie kann man sich das vorstellen, stecken natürlich auch die Erfahrungen, die wir bis jetzt mit solchen Verfahren haben. Und da denken natürlich sehr viele an die griechischen Inseln und zum Beispiel an das dann irgendwann abgebrannte Lager Moria mit den wirklich absolut unhaltbaren Zuständen, die es da gegeben hat. So, das war der Punkt Haftlager. Haft deswegen, weil man diese Verfahren ja durchführen muss und wenn die Leute einfach gehen könnten, wohin sie wollten, dann könnte man sich diese Grenzverfahren auch sparen. Grenzverfahren ist eine doppelte Geschichte. Erstmal soll jeder Mensch, der ankommt und ein Schutzbegehren äußert, also im Prinzip Asyl sagt, soll in ein kurzes Verfahren kommen, das dient der Identifizierung und auch der Sicherheitsüberprüfung, vielleicht auch der Gesundheitsüberprüfung. Das ist nicht so groß umstritten. Mhm. Danach aber kommt das eigentliche Grenzverfahren und da geht es um eine Schnellversion einer Schutzprüfung. Die meisten Kritiker wollen das nicht Asylverfahren nennen, weil es das nicht wirklich ist, weil es eben zum Beispiel auch den Rechtsschutz nicht ausreichend gibt. Aber da wird im Prinzip die Schutzbedürftigkeit geprüft und zwar abschließend. Und das soll nur für bestimmte Personengruppen gelten und zwar insbesondere für Menschen, die aus Staaten mit einer geringen Anerkennungsquote kommen. Jetzt streitet man sich noch, was das heißt, geringe Anerkennungsquote. Die Kommission hatte 20% vorgelegt. Deutschland hat 15% vorgeschlagen, hat auch gesagt, wenn die Lager dann irgendwann überfüllt sind, dann sollen es nur 5% sein. Dazu muss man auch wissen, dass ein ganz großer Teil derjenigen, die zumindest in Deutschland ankommen, da nicht runterfallen würden, sondern wirklich aus Staaten mit hohen Anerkennungsquoten kommen. Aber gleichwohl, für diesen Personenkreis sind also diese Grenzverfahren da. Und das, was öffentlich hier in Deutschland breiter diskutiert wurde, weil Koalitionspolitiker, weil Regierungsmitglieder das immer wieder nach vorne gestellt haben, ist, dass Deutschland auch eintritt dafür, dass Kinder jetzt im Sinne, nicht im deutschen zivilrechtlichen Sinn, sondern im Sinn der Kinderrechtskonvention, das heißt nicht Volljährige, unter 18-Jährige nicht in diese Lager müssen und damit auch ihre Familien nicht, wenn Familien also Minderjährige dabei haben. Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist aber, wenn man sich dieses ganze System anguckt, wirklich nicht der Hauptpunkt. Aber darüber wird eben auch noch verhandelt.
So, also dann ist mein Eindruck jetzt, dass wir jedenfalls wesentliche Kritikpunkte ein bisschen genauer uns angeschaut haben. Kann man denn sagen, was jetzt diese Konfrontation mit den Spitzenleuten angeht, da stellen sich jetzt Mitglieder von der Parteibasis gegen eine Spitzenmannschaft, von denen eben alle zugestimmt haben zu dem, was wir besprochen haben. Also angefangen von den beiden Bundesministern in der Regierung, von Annalena Baerbock und Robert Habeck, über die Parteispitze, die Doppelspitze und die Doppelspitze auch in der Fraktion.
Wir haben ja mehr Regierungsmitglieder. Özdemir ist hier, Cem Özdemir ist hier nicht angesprochen, aber Lisa Paus ist angesprochen, die eben wegen der Betroffenheit der Kinder auch hier mit betroffen ist. Aber ja, das ist tatsächlich eine geeinte Regierungsposition, in der diese Spitze der Grünen, nicht nur die Minister, sondern angesprochen sind auch die Parteivorsitzenden und die Fraktionsvorsitzenden, sich tatsächlich stellen gegen Prinzipien der Grünen und in einem Punkt wahrscheinlich auch, je nachdem, welche Auswirkungen das hat, gegen den Koalitionsvertrag. Denn im Koalitionsvertrag steht, jeder Mensch, der nach Europa kommt, in Klammern, egal wie er hingekommen ist, soll ein vollständiges Verfahren bekommen.
Lass uns ein bisschen versuchen abzuschätzen, wie viel politisches Gewicht in diesem Brief steckt. Es ist ja bemerkenswert, ich habe das jedenfalls vorhin so angedeutet, dass zu diesem Thema jetzt dieser doch im Vergleich massive Widerspruch kommt. 700, knapp 30 haben unterschrieben, jedenfalls in der Version, die ich hier vorliegen habe. Haben diese 730 eine Chance, tatsächlich noch Einfluss zu nehmen?
Die sind nicht die Schwergewichte der Partei. Da ist Prominenz dabei. Da ist Anna Gallina, Justizsenatorin in Hamburg dabei. Da ist Astrid Rothe-Beinlich dabei, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen im Thüringer Landtag. Timon Ginus, der Co-Vorsitzende der Grünen Jugend. Aber ganz überwiegend steht hier dabei KV Friedrichshain-Kreuzberg, KV Lübeck, KV Berlin-Steglitz-Zehlendorf. Das ist die Basis. Aber das, was diese Basis hier deutlich macht, ist, wir haben ein massives Problem und das ist deswegen hier interessant und das passiert wahrscheinlich auch deswegen, weil es keine öffentliche Diskussion darüber gegeben hat, zumindest keine, die die grüne Spitze hätte führen wollen und das unterscheidet es eben von Kröten, die ganz schmerzhaft zu schlucken waren für die Grünen, wie ja nicht nur die Atomkraftfrage, sondern zum Beispiel auch die Frage des Sondervermögens Bundeswehr. Das war etwas, wo Teile der Grünen völlig überzeugt waren, aber was vielen wirklich schwer gefallen ist und wo man aber ganz massiv sich bemüht hat, von der grünen Spitze runter in all solchen Punkten wirklich in die Basis hineinzuwirken und zu erklären und nochmal für Fragen zur Verfügung zu stehen und so weiter. Und bei diesen Fragen des Asyls, da hat man den Eindruck, man hat als grüne Partei gehofft, dass das Thema insgesamt nicht zu viel Öffentlichkeit bekommt, damit die Frage nicht eskaliert, damit das nicht ein öffentliches Thema wird, von dem doch vielleicht im Endeffekt nur die AfD profitieren könnte. Und das führt natürlich dazu, dass in einem Bereich, der noch vor wenigen Jahren absolut zentral für die Grünen gewesen wäre und eben für viele immer noch ist, wenig Diskussion stattgefunden hat.
Ich will noch mal Erik Marquardt ins Spiel bringen, Europaparlamentarier der Grünen, den viele kennen, der sich intensiv um diese Fragen kümmert. Und deine Kollegen im Hauptstadtstudio hatten für unsere Berichterstattung im Deutschlandfunk ihn heute um eine Stellungnahme gebeten. Und unter anderem, das hat er gesagt.
Diese Grenzverfahren, die an den Außengrenzen stattfinden sollen, sind eben Verfahren in Haftbedingungen, wo in Schnellverfahren dann mit sehr geringen Standards geprüft wird in diesen Haftlagern, wer noch Asyl bekommt und wer nicht. Und das ist natürlich eine massive Asylrechtsverschärfung. Auf der anderen Seite ist es leider nicht verbindlich, Menschen zu verteilen in dem Solidaritätsmechanismus, der vorgesehen ist, sodass unterm Strich natürlich Menschenrechtsstandards hier geschliffen werden.
So, das klingt im Tenor ja ganz ähnlich wie das, was da von der grünen Basis in diesem Brief kommt. Muss man dann unterm Strich sagen, das sind jetzt einzelne Stimmen, durchaus auch von Grünen mit mehr politischem Gewicht, die Ämter haben, die eben zum Beispiel Europaparlamentarier sind. Aber das wird folgenlos bleiben, weil die Bundesregierung sich eben festgelegt hat und mit dieser Position auch in die Beratung am Donnerstag geht.
Ich glaube, zum Verständnis ist nochmal wichtig, dass sich die Grünen auch als verantwortungsvolle Europapartei verstehen. Und dass es eben auch als sehr wichtig angesehen wird, hier überhaupt irgendwann mal irgendein Ergebnis hinzubekommen. weil, so zumindest intoniert es die Bundesinnenministerin gern, du hattest eben schon Nancy Faeser, SPD, angesprochen, weil der Schengen-Raum in Gefahr ist. Und diese Gefahr ist real. Also wir haben Grenzkontrollen allein, was Deutschland betrifft, an der Grenze zu Österreich. Es gibt große Rufe, sie auch an östlichen deutschen Landesgrenzen einzuführen. Und der Hintergrund sind natürlich Flüchtlingsbewegungen in erster Linie, auch wenn man das zwischendurch mal mit Corona begründet hatte. Und es gibt eben von Seiten der grünen Führung sehr dieses, wir wollen einer europäischen Einigung nicht in der Form entgegenstehen, dass sie letztlich an Deutschland scheitert. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt dabei. Nur ist eben das, was die Basis da hier sagt, oder im Prinzip war das ja auch zu hören in dem O-Ton eben von Erich Marquardt, die Aussage, das ist es aber nicht wert, weil sich die Situation eben dadurch nicht verbessert. Das wird nicht besser, das wird auch für den Schengen-Raum nicht besser, als wenn wir gar nichts haben. Und das, da kann man dann durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Hilft es wenigstens Europa oder tut es das nicht? Es ist aus ganz anderen Gründen die Frage, ob es am Donnerstag zu einer Einigung kommen wird. Und diese Frage ist riesengroß, weil das einfach die Quadratur des Kreises ist, die hier versucht wird, weil die Interessen der verschiedenen Staaten und die Grundeinstellungen zu Flüchtlingen und zu Flucht der einzelnen Staaten so massiv unterschiedlich ist, dass noch nicht absehbar ist, dass das klappen könnte. Aber so wie es aussieht, wird es nicht scheitern an der deutschen Bundesregierung. Man muss hier die Regierung eben immer wieder unterscheiden von der FDP, Fraktion und Partei, die hier Kritik übt, eben auch von Teilen der Grünen, die jetzt Kritik üben. Aber dass das Ganze am Donnerstag durchgeht, ist noch lange nicht raus.
Gudula, vielen Dank für deine Einschätzung.
Gerne.
Das war der Tag im Deutschlandfunk. Heute gemeinsam mit Tobias Armbrüster an meiner Seite. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.